HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lars Henning Metz. Ich wünsche Ihnen ein frohes und friedliches neues Jahr. Energie, das war einer der meistgebrauchten Begriffe im vergangenen Jahr. Die Energiepreise steigen, die Ressourcen werden knapp. Und wie viel Energie wir selbst haben, ist sehr individuell. Die einen sind energiegeladen, die anderen schnell erschöpft. Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, mit den eigenen Kräften zu haushalten, um gesund zu bleiben. Wo verstecken sich die Energieräuber in unserem Leben und wie werden wir sie los? Mit Energie ins neue Jahr. Wie laden wir unsere Akkus auf? Dieser Frage gehen wir heute nach. Wofür brauchen Sie Kraft und Energie im neuen Jahr? Was haben Sie sich vorgenommen? Wir haben uns in Frankfurt umgehört.
Abnehmen. 20 Kilo abnehmen.
Ich fange ein neues Studium an, also wird auf jeden Fall spannend.
Weniger schlechte Nachrichten, wie wir dieses Jahr hatten. Vielleicht im nächsten Jahr vielleicht bessere Nachrichten.
Ich habe jetzt im Sommer mein Studium fertig gemacht und mache gerade Praktikum. Und dann wäre natürlich eine der Wünsche die Übernahme in der Firma und vielleicht auch ein Abteilungswechsel in der Abteilung, die ich so ein bisschen interessanter finde.
Ich möchte jeden Tag die Bibel lesen.
Da haben sich also einige von uns was vorgenommen. Energie wird also gebraucht. Und dabei helfen auch Rituale und bestimmte Verhaltensweisen. Damit beschäftigt sich Bruder Paulus. Er ist Kapuzinermönch in Frankfurt. Bruder Paulus, gerade zum Jahreswechsel wird ja viel Energie eingesetzt. Die Glocken läuten, es wird geböllert und bunte Raketen fliegen in den Himmel. Warum ist das eigentlich so?
Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, warum wir eigentlich in der Silvesternacht da rumknallen. Das ist was ganz Archaisches, denn man sieht den Zeiger nach oben laufen und dann hat man Angst, der geht nicht weiter und dann käme ja der Tod. Und dann schiebt man mit Energie von Böllern und Knallen und Tanzen und Musik und Glocken, schiebt man die Zeit an. Das ist natürlich ein magisches Weltverständnis, aber viele Menschen spüren das auch, auch wenn ein Geburtstag da ist, nachts um 12 die Sektkorken knallen lassen. Energie muss man einfach loslassen und in den Raum hineinknallen und singen, ein Ständchen bringen. Wir Menschen wollen dem anderen unbedingt Energie zusprechen, weil das gehört zum menschlichen Miteinander. Wir schenken einander unsere Energie.
Menschen beten, denken nach, wünschen sich etwas, wollen das vielleicht auch mit Hilfe der Kraft Gottes erreichen. Das ist ja ein geflügelter Begriff. Bruder Paulus, Sie beten oft. Was passiert dabei und mit Ihnen? Also wie versuchen Sie denn jeweils diese Kraft zu spüren?
Ich glaube, dass es eine vielleicht falsche Vorstellung ist, als sei Gott so eine Art Gastank, wo man dann einfach mal seine Leitung dranhält und dann lässt er einen voll, sondern man muss sich das vorstellen, dass ein Mensch einen anderen anschaut und dann spüre ich, ich will jetzt auf diesen Menschen zugehen. Die Beziehung ist es, die in uns die eigene Energie weckt und alles, was wir in unserem Leben an Energie haben, das schlummert schon in uns. Es kommt nur darauf an, ob wir uns ansprechen und herausfordern lassen. Und wenn ich bete, dann bekomme ich eigentlich nicht Energie, sondern dann wird Energie freigesetzt auf einer religiösen Ebene, auf einer Ebene, die so zwischen Himmel und Erde ist. Eine Energie, die zwischen den Dingen aktiv ist, aber die immer schon in mir präsent ist, die ich aber dadurch besonders anrege.
Das heißt, nicht nur beim Gebet, sondern auch in den verschiedensten Alltagssituationen versuchen Sie bewusst damit umzugehen und Energie daraus zu gewinnen?
Ich glaube, Sie noch einmal, wenn man sich vorstellt, wenn eine Mutter ihr Kind anschaut, ja, dann kriegt sie ja unheimlich Energie, dieses Kind zu beschützen, zu lieben, das Sprechen beizubringen, Laufen beizubringen. Eltern stehen nachts dreimal auf und fragen sich, woher habe ich eigentlich diese Energie, weil sie eine Beziehung zu diesem Kind haben. Und so habe auch ich Beziehung zur Schöpfung, Beziehung zu meinen Mitbrüdern, Beziehung zu den Obdachlosen, die bei uns zum Frühstück kommen. Ich habe Beziehung zur Welt, zu den Menschen und erkenne darin, dass wir vereint sind in der uns einigenden Energie Gottes. Also Gott ist nicht ein Sonderfall neben der Welt, sondern ich kann ihn anbeten und wiederfinden in allem, was mir begegnet und mich sozusagen einreihen in diesen Energiereichtum, mich öffnen.
Sie haben ja eben schon beschrieben, wie Sie Energie tanken können, dass das auch gut in der Gemeinschaft funktioniert. Wer uns jetzt zuhört und denkt, meine Güte, da kommt einiges auf mich zu in diesem Jahr oder ich habe mir da viel vorgenommen und dafür bräuchte ich auch viel Kraft. Welchen Rat haben Sie für so eine Situation?
Die können sich jetzt am 1. Januar hinsetzen und sich einfach mal fragen, von wem will ich Abschied nehmen? Wem will ich die Aggressionsenergie zukommen lassen? Denn auch das ist eine wichtige Energie. Wir müssen Entscheidungen treffen. Das sollten wir mal sehr energisch tun. Manche Leute hängen viel zu oft an Altem und auch an alten und nutzlosen Beziehungen und drehen ständig etwas weiter, was total ermüdet. Sie sollten mal einfach sagen, Entschuldigung, mit dir möchte ich jetzt im kommenden Jahr keinen Kontakt mehr haben. Klar und deutlich, sehr energisch. Und das gibt dann auch wieder Energie. Und das Zweite ist, dass ich mich zuwende dem neuen Jahr und sage, wozu lädt es mich eigentlich ein? Vielleicht lädt es mich dazu ein, dass ich vernünftiger mit meiner Krankheit umgehe, dass ich mich nicht einigle, sondern mich energisch öffne und auch den Freundinnen und Freunden sage, ich kann nicht mehr so wie im letzten Jahr, ich bin ein bisschen älter geworden. Oder bei mir kriselt's gerade, besonders das Mitteilen von dem, wo wir bedürftig sind, das setzt besonders viel Energien frei, braucht aber auch neue Energien und neue Energie, weil natürlich das nicht gerne gesagt wird. Und ich rate allen Menschen, reden wir über das, was wir für Bedürftigkeiten haben, wessen wir bedürfen. Und dann werden wir sehen, es öffnen sich neue Welten. Wir werden nicht enttäuscht werden.
Haben Sie sich denn auch für dieses Jahr ein größeres Projekt, etwas Neues vorgenommen, wo Sie sich jetzt gerade denken, wie bekomme ich meine Energie dafür zusammen?
Ja, da gehe ich schon seit längerer Zeit drauf zu, dass ich mich verabschiede aus der geschäftsführenden Verantwortung für die Stiftung, die ich gegründet habe, die Franziskus-Treff-Stiftung. Da wird es am 30. Juni so einen Wendepunkt gehen, dass ich dann noch mehr in Ruhestand gehe, auch von Frankfurt weggehe, nach München gehe, umziehe, neue Menschen kennenlernen, neues Umfeld. Und ich freue mich darauf, auch wenn ich natürlich super traurig bin, liebe Menschen auch hier beim Hessischen Rundfunk zu verlieren und verlassen zu müssen. Aber ich glaube, auch Abschied nehmen, energisches Abschied nehmen, setzt Energien frei für energische Anfänge.
Dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal vorab alles Gute für das neue Leben sozusagen in München ab dem Sommer. Aber ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt.
Ich hoffe sehr darauf.
Bruder Paulus, danke Ihnen fürs Gespräch und alles Gute in diesem neuen Jahr.
Danke Ihnen auch, eine gesegnete Zeit im neuen Jahr.
Schauen wir uns doch mal in der Natur um, denn hier spielt das Thema Energie mit die entscheidende Rolle. Alles hängt nämlich erst einmal davon ab, die Energie zu sammeln, um überhaupt zu überleben. Und beim Thema Energie sparen macht klitzekleinen Vögeln niemand etwas vor.
Fliegende Juwelen, so nennen viele die Kolibris. Und sie sind hier auch elegant und wendig und oft schillernd schön, aber Kolibris sind noch mehr. Kolibris sind Meister im Energiesparen, obwohl sie tagsüber mega viel Energie verbrauchen und dementsprechend viel Nektar schlürfen. Aber nachts, da können sie die Blüten nicht sehen, heißt, der Bauch bleibt leer, und damit sie dann in so einer 12-stündigen Tropennacht nicht kraftlos vom Ast fallen, dafür fahren die kleinen Vögel ihre Körperfunktionen nachts herunter, oft um 90%. Und ihre Körpertemperatur, die senken sie bisweilen um über die Hälfte.
Ja, aber das ist unmöglich.
Nö, das heißt Torpor und ist so eine Art nachtnächtlicher Winterschlaf. Richtigen Winterschlaf halten hingegen Igel, Fledermäuse und Siebenschläfer. Körpertemperatur und Herzschlag senken sie den ganzen Winter über enorm. So ein Igelherz zum Beispiel, das im Sommer 200 Mal pro Minute schlägt, das pocht im Winter nur noch 5 Mal in derselben Zeit. Von sich aus wacht so ein Igel dann höchstens für ein Momentchen mal auf, um sich umzudrehen und weiter zu schlafen. Da muss dann nicht mal gefressen werden.
Das ist erfreulich.
Und vielleicht denken sich manchmal auch Eichhörnchen und Waschbär, könnte ich doch bloß Winterschlaf, dann hätte ich weniger Stress. Denn Eichhörnchen und Waschbär können nur Winterruhe. Das heißt, sie wachen zwischendurch öfter mal auf. Läutet die innere Uhr, wird nach Nahrung gesucht. Aber wenn's ganz kalt wird, dann schalten auch Waschbär, Eichhörnchen und Co. in den Energiesparmodus.
Das ist der Wahnsinn, der Wahnsinn!
Und noch wahnsinniger ist das, was Schildkröten oder Frösche tun. Die passen ihre Körpertemperatur nämlich an die der Umgebung an. Solche wechselwarmen Tiere erstarren förmlich. Dabei halten sie teils sogar Temperaturen um den Gefrierpunkt aus. Im Frühjahr tauen sie dann wieder auf. Und? Wie ist das?
Das ist Rock'n'Roll!
Sag ich's doch. Und zum Abschluss noch ein Tipp. Murmeltiere halten Winterschlaf in Gruppen. Dabei wärmen sie sich dann gegenseitig und sparen noch mehr Energie. Wäre das nicht auch mal was für unser eins?
Ja, warum nicht? Stefan Hübner mit dem Einblick ins Tierreich und die Natur beim Thema Energie und Energiesparen. Ein Gefängnis ist ja nicht gerade ein Ort, den man mit positiver Energie in Verbindung bringt und noch weniger vielleicht mit Kirchenmusik. Sebastian Zipp ist ehrenamtlicher Kirchenmusiker und er bringt seine Leidenschaft für die Musik auch in den Knast. Regelmäßig macht er dort mit den Häftlingen Musik, bringt positive Energie hinter die Gefängnismauern und er nimmt dadurch auch viel Energie für sich wieder mit.
Nein, das ist nicht das E-Piano, auf dem Sebastian Zipp für die Männer in der JVA Preungesheim spielt. Das ist das, etwas verstimmte, Klavier im Musikraum der Frankfurter Wöhlerschule. An dem Gymnasium arbeitet der 28-Jährige in Vollzeit als Musiklehrer. Trotzdem nimmt er sich etwa alle 2 Wochen Zeit für sein Ehrenamt. Immer sonntags und das seit 8 Jahren.
Das ist für mich auf jeden Fall gut investierte Zeit, weil ich daraus auch für mich sehr viel Energie schöpfe.
Dabei stellt man sich ein Gefängnis gemeinhin eher als einen Ort vor, der Energie raubt. Und dann ist da natürlich noch der Fakt, dass die Männer in der JVA nicht ohne Grund dort sind. Denkt Sebastian Zipp darüber nach, was den Männern vorgeworfen wird, die ihm da im Gottesdienst gegenüber sitzen?
Also in vielen Fällen weiß ich es selbst gar nicht und ich möchte es auch eigentlich zum Großteil gar nicht wissen. Aber für mich sind die Männer da einfach Teil der Gemeinde und ich sehe da den Menschen und nicht den Gefangenen, weil die Männer haben sowieso, sagen sie selbst von sich, einen Stempel. Sind Verbrecher, mit denen möchte ich niemand abgeben.
Über die Jahre hat Sebastian Zipp beobachtet, dass Besuche von Außenstehenden wie ihm gerade deswegen für die Männer so bedeutsam sind. Und auch der Gottesdienst selbst bedeutet ein Stück Normalität.
Es ist ein Andachtsraum mit Blick durch die Luke Richtung Himmel. Man kann von dort aus auch ein paar zivile Häuser sehen, trotz allem natürlich noch die Mauern und den Stacheldraht drumherum. Aber ein Ort, wo die Männer auch zur Ruhe kommen, wo immer was anderes passiert im streng regulierten Tagesablauf. Und da erlebe ich auch, dass die Männer da wirklich mit einer anderen Energie rausgehen, als sie reingekommen sind.
Wichtig ist auch das gemeinsame Singen. Während der Pandemie war das zwar nicht wirklich möglich, jetzt hat es aber wieder an Fahrt aufgenommen. Auch wegen Weihnachten. Eine Zeit, die gerade im Gefängnis bei vielen tiefe Gefühle auslöst.
Man wäre jetzt gern bei der Familie zu Hause, man kann nicht bei ihnen sein. Und in der Weihnachtszeit ist es ja doch nochmal dramatischer als sowieso schon. Und wir arbeiten im Gottesdienst auch darauf hin, dass sie diesem Gefühl nachspüren und dann auch nochmal die ein oder andere Träne auch kullern lassen können, wenn Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen wird.
Für Sebastian Zipp selbst gehören die Gottesdienste im Gefängnis schon seit Jahren fest zu Weihnachten dazu. Trotz aller Traurigkeit nimmt er von dort Kraft mit ins neue Jahr.
Es gibt mir einfach eine ganze Menge da zu sein, den Männern da was Gutes zu tun, allein durch meine Anwesenheit, da einfach ein bisschen Licht ins Dunkel auch zu bringen.
Energie durch Sinn. Der Musiker Sebastian Zipp macht in der JVA Musik mit den Häftlingen und unsere Reporterin Alicia Lindhoff hat ihn getroffen. Wir alle kennen sie aus unserem eigenen Umfeld. Diejenigen, die nur so vor Kraft strotzen, ständig arbeiten, gefühlt nie krank werden und einfach nur durchpowern. Aber es gibt auch diejenigen, die ihre Auszeiten brauchen, die auch mal auf der Couch faulenzen. Jede und jeder von uns hat ein bestimmtes Energieniveau. Und das lässt sich auch beeinflussen, sagt psychologischer Berater und Coach Holger Schlageter. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen und ihn gefragt, wovon hängt denn eigentlich das jeweilige persönliche Energielevel ab?
Ja, also ganz grundsätzlich mal von der Biochemie, das heißt vom Energiestoffwechsel, wie der funktioniert, wie gut er funktioniert. Ich bin allerdings kein Mediziner, ich beschäftige mich eher mit dem, was sonst noch dazu oder was die Biochemie im Grunde auch noch beeinflusst, nämlich alles das, was auf psychologischer Ebene passiert. Es gibt natürlich auch die Ernährung noch, die sehr wichtig ist für den Energiehaushalt. Und Schlaf ist wichtig, das ist ein weiteres Element. Bewegung ist wichtig. Und dann eben die klassische psychologische Facette, das ist die Beziehung. Also wie stehe ich zu mir selbst in Beziehung und wie stehe ich zu anderen in Beziehung? Und habe ich Zuversicht, habe ich Hoffnung, habe ich Perspektive und Möglichkeiten und Optionen im Leben? Habe ich Freude? Kann ich dankbar sein? Das ist ganz wichtig für energiereiches Leben und fühle ich mich zugehörig und bin ich angenommen und geliebt in meinem Leben.
Etwas, was viele von uns kennen, vielleicht auch aus dem persönlichen Umfeld, sind Menschen, die sich selbst unter Druck setzen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das teilweise sehr anstrengend sein kann.
Absolut, das ist ein weit verbreitetes Thema. Aber dieses sich innerlich unter Druck setzen, das sind im Prinzip verinnerlichte äußere Erwartungen. Also irgendwann wurde das mal von uns erwartet von anderen Menschen. Das seien es unsere Eltern gewesen, früh im Leben schon, oder unsere Erziehenden, oder später Freunde, Freundeskreise, oder dann ein bisschen später vielleicht noch die Vorgesetzten oder auch die Lehrer in der Schule und die Lehrerinnen. Also das sind dann gelernte, verinnerlichte Automatismen. Und das Schöne ist ja, dass ich mich als Erwachsener gegen so etwas verhalten kann.
Herr Schlageter, viele Menschen merken gar nicht, dass sie mit ihrer Energie eigentlich am Ende sind. Wie können wir das erkennen? Welche Anzeichen gibt es da?
Das sind die klassischen Symptome, die ich auch bei einer Burnout-Diagnostik beispielsweise ja anschaue. Also das sind die frühen Zeichen sind Schlafstörungen, Verlust der emotionalen Kontrolle. Also ich stehe beim Bäcker und will ein Vollkornbrot kaufen und die Dame sagt, es gibt kein Vollkornbrot mehr, und ich fange an rumzubrüllen, sagen, was ist das hier für ein Scheißladen? Ja, also weil ich einfach, mir ist die Zündschnur so kurz geworden, dass ich die kleinste emotionale Aufregung nicht mehr aushalte und dann austicke. Dann Erinnerungslücken können das sein. Also ich erinnere einen Klienten, der mir erzählt hat, dass er kurz vorm Burnout war das allerdings, also schon relativ weit fortgeschritten, an der Tankstelle getankt hat und dann einfach losgefahren ist und hatte den Schlauch noch hinten drin und hat auch nicht bezahlt. Also einfach, weil er nicht mehr im Moment war. Der war, wo auch immer er war, aber nicht mehr da. Und das sind so Anzeichen von Erschöpfung, von Energielosigkeit, wo man sich einfach nur noch durchs Leben schleppt.
Ja, Herr Schlageter, wenn man erschöpft ist und neue Kraft braucht, welche Methoden gibt es, da wieder ranzukommen und auch das Energielevel dann zu halten?
Also da sage ich immer, geh an die Bar. Und Bar steht für drei Dinge, B-A-R. Einmal Beziehung, dann Atem und Ritual. Also Beziehung heißt, das ist das Einzige, was Resilienz wirklich nachhaltig aufbaut. Also Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Psyche. Schon vorsorglich, bevor ich auslauge, kann ich mir ein dickes Fell aneignen. Das geht über Beziehung. Also je mehr ich mit Menschen, die mir gut gesinnt sind und die mir gute Botschaften über mich selber vermitteln, also die mich mögen, die mich lieben, die mich akzeptieren, je mehr ich mit denen zusammen bin, desto stärker und kräftiger wird meine Psyche. Das ist das B in der Bar. Und das A ist der Atem. Das bedeutet, das sind alle die Übungen wie Meditation oder auch Sport, die mit über den Atem arbeiten und damit den Herzschlag reduzieren und damit dann auch wiederum die Biochemie beeinflussen im Körper. Das heißt, die fangen immer damit an, dass man den Atem reguliert. Also langsamer atmet, tiefer atmet und regelmäßig atmet. Das sind die Atemgeschichten. Und das Dritte, das in der Bar ist das R, das Ritual. Also aufladen lässt uns alles das, was Sicherheit gibt, was die Angst reduziert. Angst ist gleich Stress im Körper, das ist völlig identisch. Der Körper sagt nicht Stress oder Angst, er sagt einfach nur Biochemie. Und das sind Dinge, die immer gleich ablaufen, wo ich nie überrascht werde. Also Rituale, wie zum Beispiel Morgenritual, das wir alle haben, immer der gleiche Ablauf. Das kann ich im Schlaf buchstäblich. Je ritualisierter ich lebe, desto besser ist das. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass alles Neue Impulse setzt und auch beleben kann. Also man kann nicht jetzt immer nur nach dem gleichen Muster leben.
Ja, die einen von uns tun sich leichter, die anderen schwerer, Energie wieder aufzuladen und nachzutanken. Aber grundsätzlich hat das ja auch was mit dem Alter zu tun.
Nee, das Alter spielt gerade bei der Regeneration oder Regenerierungsfähigkeit eine ganz große Rolle. Das nimmt tatsächlich ab mit dem Alter. Was dazu kommt, ist allerdings die Erfahrung. Das heißt, wir sind in der Regel, brauchen gar nicht mehr so viel Energie aufzuwenden für bestimmte Dinge, weil wir sie schon 50.000 Mal gemacht haben oder auch schon 5-mal in einer ähnlichen Notsituation waren und beim 6. Mal jetzt auch nicht mehr so hysterisch darauf reagieren wie beim 1. Mal. Also das ist das eine, die Erfahrung. Und das andere ist, dass wir natürlich durch Training im Alter auch unsere Kraft erhalten können. Das bedeutet aber wirklich, dass wir ganz buchstäblich, ganz praktisch Muskelaufbau mehr machen sollten im Alter. Und das Alter fängt dann auch schon leider mit 35 an. Das heißt, je älter wir werden, desto mehr müssten wir eigentlich, ich sage müssten, weil ich selber mache das auch nicht in dem Maß, in dem ich es eigentlich sollte, müssten wir eigentlich sehr viel stärker, glaube ich, Muskelaufbau betreiben und die Ausdauer auch weiterhin halten.
Ja, ich glaube, das kennen einige von uns. Holger Schlageter, psychologischer Berater und Coach in Himmel und Erde in HR Info. Danke für das Gespräch und alles Gute im neuen Jahr.
Danke auch. Schönen Tag.
Das neue Jahr beginnt in Herbststein mit einem Hammerschlag. Denn ausgerechnet an Neujahr wird in der Fastnachtshochburg im Hohen Vogelsberg der Posten des Vorspringers für den traditionellen Herbststeiner Springerzug versteigert. Der sogenannte Bajatz. Manuel Hensler ist der Vorsitzende der Fastnachtsvereinigung Herbststein und mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Herr Hensler, warum wird denn der Bajatz ausgerechnet an Neujahr versteigert? Haben Sie die Hoffnung, dass der ein oder andere da von der Silvesternacht noch ein bisschen benebelt ist und deshalb besonders hoch bietet?
Nee, also es ist ein bisschen traditionell. Also die Versteigerung vom Bajatz und auch die Pärchen, wenn versteigert, die 6 Pärchen, die ist immer am ersten Sonntag im neuen Jahr. Und dieses Jahr fällt der erste Sonntag im neuen Jahr nun mal auf Neujahr. Und deswegen haben wir am 1.1. unsere Versteigerung.
Da werden aber doch schon noch einige etwas angeschlagen sein von der Silvesternacht.
Ja, aber ich denke, da sind wir alle in Herbstein professionell genug, um zu wissen, was man da ersteigert. Und ich denke, dass diejenigen, die dann vorhaben, Bajatz zu werden oder auch ein Pärchen zu steigern, dass die sich dann auch ein bisschen zurückhalten und genau wissen, was sie machen.
Kann denn da heute jeder hinkommen und mitbieten und mitmachen?
Ja, generell kann jeder kommen ins Haus des Gastes. Um 15.11 Uhr geht's los mit der Versteigerung vom Bajatz und auch den Pärchen. Aber generell, um den Bajatz zu steigen, muss man schon mal im Springerzug tätig gewesen sein. Also das ist Voraussetzung.
Unser Thema heute ist ja Energie. Also dafür, für den Springerzug, braucht es ja jede Menge davon.
Ja, also die Jungs, also es sind 13 Männer, die da steigen, junge Männer, und die müssen dann natürlich auch ein bisschen trainieren. Also es sind 4 Stunden am Rosenmontag, wo dann durch Herbststeinsgassen gesprungen wird, der Bajatz und auch die Pärchen. Wir ziehen von Geschäftshaus zu Geschäftshaus, das dauert 4 Stunden und es ist auch anstrengend, deswegen wird auch danach ordentlich trainiert.
Und wie viel Geld muss da eigentlich mitgebracht werden, um erfolgreich zu sein bei der Versteigerung?
Ja gut, das ist eine Versteigerung, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, wie viele Leute in diesem Jahr den Bajatz steigern wollen, wie viele Jahrgänge sind da, die in die Pärchen steigern wollen. Also in 2020 war die Rekordsumme, da hatten wir 4.760 Euro für den Bajatz. Und darunter gab es auch schon alles. Der günstigste, also der wirtschaftlichste Bajatz waren 240 Euro. Also das ist ganz unterschiedlich, wie das bei einer Versteigerung so ist. Man kann es vorher nicht wissen. Also wir sind da selber gespannt. Und, als Fastnachtsverein, was da auf uns zukommt.
Dann wünsche ich Ihnen heute viel Erfolg und alles Gute dann in den nächsten Wochen in der Vorbereitung auf diesen Springerzug in Herbststein. Dankeschön, Manuel Hensler.
Ja, gerne.
Die Sternsinger sind in den nächsten Tagen wieder unterwegs und die zentrale bundesweite Auftaktveranstaltung war am Freitag auf dem Frankfurter Römerberg.
Hiermit ist die Aktion Dreikönigssingen 2023 eröffnet.
Mit goldfarbenem Konfetti und viel Musik haben die Sternsinger das bundesweite Dreikönigssingen auf dem Römerberg in Frankfurt eröffnet. Als Könige verkleidet, in bunten Gewändern und mit Kronen auf dem Kopf haben sie einen großen Gottesdienst gefeiert. Das Programm kam bei den Kindern und Jugendlichen gut an.
Ich fand das gemeinsame Tanzen und das Singen ganz gut.
Ich fand's lustig, wo die auf einmal diese Sternpistolen hatten. Danach war ich erstmal mit Sternaufsammeln beschäftigt. Und den Weihrauch. Mir hat's gefallen, weil wir hatten alle viel Spaß, wir waren zusammen und es war einfach wunderbar.
Mit der Auftaktveranstaltung werden die Sternsinger symbolisch losgeschickt, um in den kommenden Tagen bundesweit von Haus zu ziehen. Es ist das erste Mal, dass das jetzt nach über 2 Jahren Corona endlich wieder geht. Umso mehr freuen sich jetzt die Kinder und Jugendlichen.
Das finde ich einfach toll, wie wir anderen Kindern helfen können, die vielleicht nicht so viel essen oder trinken oder auch nicht so viel Bildung haben wie wir.
Mir macht Spaß, dass ich diese Gelddose habe.
Also die Sternsinger-Aktion ist ja die größte Aktion von Kindern für Kinder. Ne? Und ja, das liegt mir auch sehr am Herzen, dass man da anderen Kindern in ärmeren Ländern helfen kann. Und ja, das ist so Hauptanliegen, warum wir alle, denke ich, mitmachen.
Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Betzing hat beim Gottesdienst zum Startschuss der Sternsinger-Aktion gesprochen. Auf der großen Bühne vor der alten Nikolaikirche auf dem Römerberg in Frankfurt hat er den rund 650 kleinen Königen gedankt und sie gesegnet.
Das Wichtige ist, den Kindern deutlich zu machen, das ist eine starke Aktion. Ihr zählt und wir zählen auf euch und wir stehen hinter euch.
Das Motto des 65. Dreikönigssingens heißt Kinder stärken, Kinder schützen in Indonesien und weltweit. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk, die Sternsinger und der Bund der deutschen katholischen Jugend. In ganz Deutschland werden rund 300.000 Mädchen und Jungen unterwegs sein.
Andreas Heigen war für uns bei der zentralen Auftaktveranstaltung der Sternsinger-Aktion 2023 auf dem Frankfurter Römerberg. Und das war HR Info Himmel und Erde an Neujahr. Mein Name ist Lars-Henning Metz. Ich wünsche Ihnen alles Gute für ein friedliches, gesundes und frohes neues Jahr.